Heute möchte ich eine Predigtreihe für die Passionszeit beginnen. Sie ergänzt unsere gemeinsame Aktion Staunen über den Erlöser, die wir morgen starten und die bis zum Ostersonntag dauert. Da geht es in den Predigten bis Ostern um die Passion Christi, also um seinen Leidensweg bis hin zum Kreuz. Ich möchte dazu fortlaufend Bibeltexte aus Markus 14 und 15 betrachten. Bevor ich den Text für heute lese, erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Stellt euch bitte folgende Szene vor. Der Sohn eures Nachbarn wird 18 Jahre alt und ihr seid zu seinem Geburtstag eingeladen. In ein kleines Reihenhäuschen, einfach, aber gepflegt. Es wird groß gefeiert, viele Gäste sind eingeladen, die ersten Geschenke sind schon abgegeben und liegen auf dem Geburtstagstisch. Die ersten Gläser Sekt oder Selters sind schon getrunken. Da ergreift der Vater des 18-Jährigen das Wort und bittet alle, auf die Straße zu kommen. Und als sie alle unten sind, trauen sie ihren Augen nicht. Da steht er. Mercedes SLK 350 Cabrio. Über 220 kW. Weinrot, Ledersitze, Holzarmaturen, Neuwagen. Das Ding kostet mindestens 60.000 Euro. Wo hat denn der Vater das Geld her? Die sind doch nicht besonders reich. Keiner sagt etwas. Die Freunde des Sohnes sind eher alternativ eingestellt, Ökofreaks. Sie sind alle mit dem Fahrrad gekommen. Jetzt entdecken sie ihre soziale Ader. Was hätte man mit dem Geld alles Gutes tun können? Der Vater spinnt wohl, der hat ja jedes Maß verloren. Die ersten gehen kopfschüttelnd ins Haus. Andere wollen die Party sogar verlassen. Der Vater ist ja verrückt und der Sohn, der lässt es sich gefallen. Da ergreift der Sohn das Wort und schützt seinen Vater. Lasst ihn doch! Das ist mein Leichenwagen, denn morgen bin ich tot. Nun lese ich den Text aus der Bibel, der steht in Markus 14, 3 bis 9 und ich lese den Text aus der Zürcher Bibelübersetzung. Als er in Bethanien im Haus Simons, des Aussätzigen, war und bei Tisch saß, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echten kostbaren Nadenöls. Sie zerbrach das Gefäß und goss es ihm über das Haupt. Da wurden einige unwillig und sagten zueinander, wozu geschah diese Verschwendung des Öls? Dieses Öl hätte man für mehr als 300 Denar verkaufen und den Erlös den Armen geben können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine schöne Tat an mir vollbracht. Arme habt ihr ja alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wo immer in der ganzen Welt das Evangelium verkündigt wird, da wird auch erzählt werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Als Christen und als christliche Gemeinden haben wir den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Wir sollen von Jesus erzählen in der ganzen Welt. Und zu diesen guten Nachrichten von Jesus Christus gehört auch wohl diese Geschichte von dieser Frau. Überall, wo das Evangelium gepredigt wird, soll man auch an diese Frau denken und die Erinnerung an sie bewahren. Dreimal hatte Jesus seinen Jüngern schon vorher angekündigt, dass er sterben und auferstehen würde. Sie haben es nicht verstanden oder wollten das nicht hören. Dann ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Unter großem Beifall hat das Volk gerufen, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wie einen König, wie einen siegreichen Feldherrn, der im Triumphzug einzieht, haben sie Jesus bejubelt. Das gibt den führenden Priestern und Schriftgelehrten den Rest. Dieser Mann muss weg, dieser Mann muss sterben, beschließen sie. Markus schildert ihren Tötungsbeschluss direkt nach diesem Bericht der Salbung Jesu in Bethanien. Sie sind da richtig froh, dass es einen Verräter gibt, der ihnen Jesus in die Hände spielt, damit sie ihn auslöschen können. Der Start, der Anfang der Passion Christi, das ist nun aber die Wohltat dieser Frau an Jesus bei diesem Festessen. Bethanien liegt 3 Kilometer von Jerusalem weg. Hier beginnt das besiedelte Umfeld der Hauptstadt. Für Jesus war es ein fester Standort, während er Jerusalem besuchte. Ein beschaulicher Ort, wo er mit seinen Jüngern dem hektischen Treiben in Jerusalem entfliehen und zur Ruhe kommen konnte. Maria, Martha und Lazarus wohnten in Bethanien, seine besten Freunde. Und eben dieser Simon. Simon den Aussätzigen nannten sie ihn. Wahrscheinlich war er geheilt, vermutlich von Jesus geheilt worden. Mit einem Aussätzigen hätte ja niemand am Tisch sitzen dürfen und es waren ja einige Leute bei dieser Mahlzeit anwesend. Simon war ein totaler Modename in damaliger Zeit, so wie heute Noah, Paul oder Felix. Das waren im letzten Jahr 2020 die beliebtesten jungen Namen bei uns. Wenn da bei einem Kindergeburtstag mal 2 oder 3 Kerle mit Namen Paul herumtollen, muss man sie vielleicht auch mit einem Zusatz benennen, also Paul der Schreihals und Paul der Dicke und Paul der Beißer. So hat man eben auch diesen Simon noch mit einem Beinamen versehen, damit alle wussten, von welchem Simon man spricht. In seinem Haus, dem ehemaligen Aussätzigen, ist diese Gesellschaft also versammelt. Und lässt es sich beim Essen und Trinken so richtig gut gehen. Sie liegen zu Tisch bei einem festlichen Mahl. Vielleicht hat Simon Geburtstag. Oder er ist so sehr glücklich und fühlt sich wie neu geboren, weil er geheilt ist. Als Aussätziger durfte er sich ja im Dorf gar nicht blicken lassen, seine Familie nicht sehen, sondern musste sich draußen vor dem Ort in irgendeiner Höhle aufhalten. Da war sein ganzes soziales Leben zum Erliegen gekommen, keine Kontakte zu Angehörigen und Freunden, eine totale Kontaktbeschränkung. Ein guter Bekannter schrieb mir in der vergangenen Woche in einer E-Mail: Mir macht die soziale Distanz doch ganz schön zu schaffen. Obwohl es mir soweit gut geht, vermisse ich den früher üblichen kräftigen Händedruck oder die freundliche Umarmung bei der Begrüßung. So mag es dem Simon in seiner Zeit als Aussätziger gegangen sein. Doch dann kam Jesus, der Heiler, und machte ihn gesund. Und jetzt feiert er vielleicht ein großes Fest. Die ersten Gläser Wein sind schon getrunken, da platzt eine Frau in die Männerrunde, eine fremde Frau. Markus kennt noch nicht einmal ihren Namen. Sie scheint es eilig zu haben, geht direkt auf Jesus zu. Ich nehme an, dass sie weiß, wenn sie jetzt zögert oder sich erklärt, kommt sie gar nicht dazu, ihn zu salben. Dann hat sie die Chance verpasst. Wir kennen solche Momente. Wenn wir die Gelegenheit nicht sofort ergreifen, dann wird das nichts mehr. Dann ist sie vorbei. So fasst die Frau ihren ganzen Mut zusammen und geht auf Jesus zu. Man würde sie gewöhnlich vor die Tür stellen. Sie hat hier nichts zu suchen. Man würde sie für verrückt erklären. Doch überschreitet sie alle Konventionen, lässt sich nicht beirren. In ihren Händen ein Fläschchen mit kostbarstem Nadelöl, das teuerste Duftöl weit und breit. Nadenöl verwendete man etwa für königliche Salbungen. Es wurde auch von der Braut am Hochzeitstag verwendet. Sie brauchte es nicht für sich, sondern für ihren Bräutigam. Nadenöl war auch das Öl, das junge, unverheiratete Mädchen jener Zeit in Krügen sammelten, als eine Art Aussteuer. Also, es ist schon sehr ungewöhnlich, dass diese Frau so ein Parfum besitzt. Vielleicht war sie verheiratet, ihr Mann ist verstorben und jetzt hat sie es noch von ihrer damaligen Hochzeit her. Sie geht also zu Jesus. Man hört ein leises Knacken. Sie zerbricht den schmalen Hals des Fläschchens. Die Flasche hat diese Form, damit der wertvolle Inhalt nur tropfenweise herauskommt. Die Frau aber schüttet den ganzen Inhalt Jesus auf den Kopf. Sie verteilt das Öl auf seinem Haupt. Sie streicht ihm vermutlich über das Haar, so wie eine Friseurin im Salon das Gel einmassiert. Aber dann auch mit den Händen über sein Gesicht. Beide schweigen. Alle schweigen. Ein wunderbarer Duft füllt den ganzen Raum. Die Frau ist schon ein bisschen verrückt, besser gesagt, sie handelt verrückt. So ein Salböl ist der pure Luxus. Auf 300 Denare schätzen die Gäste den Preis. Das ist so viel, wie ein Landarbeiter in einem Jahr damals verdiente. Nade ist ein aus Indien stammendes Gewächs, aus dem das Öl gewonnen wurde. Es gab Menschen, die sich Nadenöl als Anlage und Sicherheit für ihr Alter kauften. Diese Frau riskiert ihre Altersversorgung. Sie setzt ihre Sicherheit im Alter aufs Spiel. Jetzt hat sie alles um sich herum vergessen. Sie sieht nur noch Jesus. Sie hat vergessen, wie viel Mut es sie kostete, in diese Männerrunde einzudringen. Frauen und Männer aßen gewöhnlich nicht zusammen. Was sie hier tat, war gegen die Moral, gegen den guten Anstand. Dass das Ärger hervorruft bei den anderen, ist klar. Was erlaubt sich diese Frau? Was tut sie da? Es war nicht ungewöhnlich, dass einem Gast nach einer Fußwaschung die Füße gesalbt wurden. Mit ein paar Tropfen einfacheren Öls. Es ist auch belegt, dass berühmte Rabbiner, also Lehrer, als Ehrung von Frauen gesalbt wurden, aber nur mit ein paar wenigen Tropfen auf Kopf oder Stirn. Eine besondere Bedeutung hatte es, wenn Priester, Propheten und Könige gesalbt wurden. Die Salbung war das Zeichen ihrer Vollmacht. Könige wurden nicht gekrönt, sie wurden gesalbt. Will diese unbekannte Frau Jesus zum König salben? Hat sie erkannt, dass er der Messias ist? Ist sie eine von denen, die bei seinem Einzug gerufen haben, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, gelobt sei der Sohn Davids? Bei den anderen Gästen braut sich etwas zusammen. Bist du verrückt, ruft es aus der Runde, das ist pure Vergeudung, so teures Öl, ein ganzes Vermögen. Du würdest Jesus mehr Freude machen, wenn du das Geld den Armen geben würdest. Gute Werke wollen wir sehen, kein sinnloses, zärtliches Spektakel. Was wir tun, das soll vernünftig sein, effizient, maßvoll. Jeder Luxus ist verdächtig und gefällt Jesus bestimmt nicht. Was nützt das, was du da tust, Frau? Was nützt das? Die Männer überschütten die Frau mit ihren Vorwürfen. Und was sagt der von duftendem Parfum bedröppelte Jesus? Er nimmt die Frau in Schutz. Er sagt nicht, dass sie alles gedankenlos verschwenden sollen. Er sagt auch nicht, dass Fürsorge für die Armen sinnlos wäre. Im Gegenteil, das alles soll bleiben, sagt Jesus, und zwar für immer. Aber manchmal gibt es Zeiten, Momente, einen Moment, in dem man nicht nach dem Nutzen fragen sollte, wo alles Rechnen verkehrt wäre. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Was diese Frau macht, das muss sie heute und jetzt tun. Das kann sie nicht mehr morgen tun. Und niemand kann es für sie tun an ihrer Stelle. Sie hat es erkannt, sie hat diese Idee, sie ehrt und beschenkt Jesus. Sie ist die Einzige, die erkennt, was er jetzt braucht, was ihm gut tut. Was wäre die Passionsgeschichte ohne diese Geschichte? Diese Wohltat an Jesus ist wie ein Stern an einem dunklen Himmel. Ein Moment der Liebe, jemand, der nicht rechnet, der einfach beschenkt. in dieser schweren Zeit vor seiner Folterung, mitten in dieser Gewalt, wo keiner ihn versteht, wo alle ihn verlassen, ein solcher zärtlicher Moment. Diese Frau fragt nicht nach Sinn und Zweck, und sie achtet nicht auf die Kosten, wenn es nur Jesus gut tut. Und Jesus hat es sich gefallen lassen. Ich denke mal, es hat ihm gut getan, ihn gefreut. Er nennt es eine schöne Tat, die sie ihm getan hat. Ich vermute, dass Jesus diese Tat getröstet hat, ihn ermutigt hat, ihm Kraft gegeben hat. Er hat es genossen. Liebe schenkt nicht nur vernünftig. Liebe beschenkt den anderen auch unvernünftig. Geschenke, die wir verteilen, kommen oft als spontane Gedanken aus unserem Bauch heraus. Wir haben einen blitzartigen Einfall und dann machen wir es, ob das nun gut überlegt ist oder nicht. Darin kann uns die Frau ein Vorbild sein, dazu kann sie uns ermutigen. Es gibt Situationen, in denen Gott uns plötzlich gebraucht, um anderen Gutes zu tun. Wenn wir gelernt haben, sensibel auf ihn zu hören, dann können wir anderen so etwas wie ein Stern sein an ihrem dunklen Himmel. Sie halten, ihnen Kraft geben. Jemand, den du kennst, hat vielleicht eine Krebsdiagnose. Jemand, den du kennst, hat ein Kind verloren. Jemand, den du kennst, ist überfallen und ausgeraubt worden. Jemand, den du nicht kennst, hat alles verloren. Jemand, den du nicht kennst, hat plötzlich den Ehemann verloren. Und du kannst ihm ein Licht, ein großes Zeichen der Achtung, der Liebe, des Mitgefühls sein. Nur du und auch nur jetzt in diesem Augenblick. Jetzt braucht er oder sie dich. Du kannst mit ihm weinen oder ihm einen Kuchen backen oder mit ihm ins Kino gehen und dann noch essen gehen und alles bezahlen, ohne auf das Geld zu achten. Und vielleicht wird dieser Nachbar, Freund, Kollege, Verwandte, dieser Fremde sich einmal an dich erinnern und sagen, als ich am meisten gelitten habe, da hat er mich getröstet und mir Kraft gegeben, weil er mir seine Wertschätzung, seine Liebe gezeigt hat. Er hat mir geschenkt, was ich gerade da brauchte. Zeit, viel Zeit, sein Ohr. Äußerlich hat es nichts geändert, aber innerlich hat er mir so gut getan. Hospize nennt man Einrichtungen, in denen Menschen medizinisch und sozial gut betreut sterben können. Die Begründerin der Hospizbewegung, Cicely Saunders, hat einen bedeutenden Satz geprägt. Wir können den Sterbenden nicht Tage für ihr Leben geben, aber Leben für ihre Tage. Der Musiker Frank Zander hat schon seit 25 Jahren ca. 3000 Obdachlose in Berlin in der Weihnachtszeit zum Gänsebraten eingeladen. Inzwischen kommen auch Friseure und schneiden Obdachlosen kostenlos die Haare. Wir haben sowas auch mal gemacht, jede Woche in der Gemeinde den sogenannten Straßenbrüdern die Haare geschnitten. Sterneköche bereiten die Gänse vor. Wenn schon, denn schon. Ein kleines Licht im Leben von Menschen, das sonst ziemlich dunkel aussieht. Eine alte Schwester einer Gemeinde war im Dezember zuletzt in einem Gottesdienst. Die Gemeinde fehlte ihr sehr. Sie war mehrfach im Krankenhaus, hatte abgebaut, musste jetzt dreimal die Woche zur Dialyse. Eine Nachbarin ging für sie einkaufen und Ostermontag bekam sie Besuch. Ein Ehepaar aus der Gemeinde besuchte sie zum Kaffee und sie brachten alles mit. Kaffee, Geschirr, Servietten, sogar eine große Stachelbeertorte mit Baiser, weil sie wussten, dass die alte Dame es so gerne mochte. Sie schenkten eine Freude, eine menschliche Nähe, einen wunderbaren Moment in einer Zeit, die für die Schwester, die gerade so viel loslassen musste, nicht leicht war. Gerade in dieser Zeit brauchte sie es, wusste sich gesehen, geachtet, geliebt. Es gibt andere Gemeinden, die ich auch kenne, wo man keine Notiz nimmt von den alten, schwachen, kranken und einsamen, wo jeder und jede nur an sich denkt. o Menschen, die sich so sehr danach sehnen, mal wahrgenommen zu werden, vergeblich auf einen Telefonanruf, Besuch oder Kartengruß warten und niemand in der Gemeinde kümmert sich. Gott sei Dank gibt es andere Beispiele. Da betreibt eine Gemeinde etwa ein alkoholfreies Café, Essen und Trinken gegen Spende, einen Ort zum Aufwärmen und Wohlfühlen. Da gibt es auch Mitarbeiter, die gefragt haben, was bringt denn das? Die kommen doch nur zum Essen, hauen sich den Teller voll, geben keine Spende, gehen raus, wenn jemand eine Andacht hält, kommen in keinen Gottesdienst. Was nützt denn das, was wir hier tun? Was nützt denn das? Fragen auch die Männer die Frau, die Jesus das teure Öl über den Kopf gegossen hat. Aber Jesus schützt sie. Sie hat alles für mich gegeben. Und sie hat meinen Leib im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Verstorbene wurden damals auch gesalbt. Das habe ich vorhin nicht mit aufgezählt. Das war ein Zeichen der Liebe zu dem Verstorbenen und natürlich auch ein Zeichen für die erhoffte Auferstehung am Ende aller Zeiten. Das wird die Frau vermutlich nicht bewusst gemacht haben. Sie hat Jesus noch mehr beschenkt, als sie es selber gedacht hat, ohne es selbst zu wissen. Ich freue mich für Jesus über diese namenlose Frau und ihre Tat an ihm. Vielleicht haben wir kein Ölfläschchen, kein teures Parfum, aber wir haben Zeit oder wir können backen oder kochen oder wir haben Geld und sind handwerklich geschickt oder können anderen bei ihrem Papierkram, Geldsachen und Anträgen helfen. Jesus hat einmal gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus hatte Menschen vor Augen, die hungern oder einsam sind, ohne Obdach oder nackt oder verdursten oder im Knast sitzen. Vielleicht können wir in unserem Leben auch ab und zu etwas Unvernünftiges tun, etwas Spontanes, etwas Maßloses, alles geben, einfach mal für andere, die es bitter nötig haben, über die Stränge schlagen. Und im Himmel wird das nie vergessen sein. Amen.